Ganz unverhofft ist heute bei uns Gregor Emmenegger im Hause zu Besuch. Und Michael und ich haben gedacht, diese Chance wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und wir müssen doch das nutzen und wieder einmal einen Podcast mit dir aufnehmen. Gregor, ich bin richtig froh und freue mich, dass du wieder mal bei uns zu Gast bist.
Ja, sehr gerne.
Und so widmen wir uns heute wieder etwas einem kuriosen Thema aus der Kirchengeschichte. Und das führt uns heute ins 2. Jahrhundert, nach Phrygien, nach Kleinasien, in die heutige Türkei. Und es geht nämlich um eine, könnten wir sagen, eine spezielle frühe christliche Bewegung, den Montanismus, um die Montanisten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und teilt das Video.
Wer sind diese Montanisten? Wie sind die irgendwie entstanden? Kannst du uns da mal so ein bisschen in die Grundlagen einführen?
Wenn man jetzt das Wort Montanisten hört und Phrygien hört, dann denken alle weit, weit weg von allem, was irgendwie wichtig war. Ich glaube, man muss zuerst ein bisschen erzählen, wo wir überhaupt da sind. Wir sind in Phrygien. Phrygien ist nicht weit von Lydien und Karien. Sagt uns jetzt auch nicht so viel. Aber vielleicht, wenn man die Städte hört, die da so liegen, Kolosse, Laodicea, Hierapolis, Ephesus ist nicht weit. Wir sind da wirklich an der Quelle des Christentums. Das ist dort, wo Paulus missioniert hat, wo die ersten christlichen Gemeinden sind. Gerade nach der Zerstörung Jerusalems, 70 nach, ist das der Ort, wo man sein muss, wenn man mit dem Christentum was zu tun haben möchte. Wir sind da wirklich mitten im Zentrum. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, was spannend ist mit dem Montanismus, kommt uns eine Bewegung entgegen, die von der Landbevölkerung ausgeht. Man hat manchmal, wenn man ein bisschen Kirchengeschichte gemacht hat, schnell mal im Ohr, ja, Christentum ist eine Stadtangelegenheit und die Heiden sind auf dem Land. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das nicht stimmt. Gerade in dieser Region sind die Christen oft auch Leute vom Land. Ist eine Landbewegung, also nicht nur in den Städten, das ist dann vor allem im Westen so, aber im Osten stimmt das nicht, sind Landleute, bei denen dieser Montanismus aufblüht. Wir sind im 2. Jahrhundert. Der Begründer des Montanismus ist, zumindest die Quellen erzählen das, ein gewisser Montanus. Wir kennen seinen eigentlichen Namen nicht. Montanus ist ein negativer Begriff, ein wörtlich übersetzt der Bergler oder der Hinterwäldler ist vielleicht noch ein besserer Begriff, sehr negativ gemeint. Und das führt auch schon zum ganz großen Problem. Alles, was wir von den Montanisten wissen, fast alles, was wir von den Montanisten wissen, wissen wir von ihren Gegnern. Und die zeigen uns die ganze Geschichte in den düstersten Farben. Und es ist manchmal nicht so schwierig, da wirklich zu entfalten, was da wirklich passiert ist. Und wenn man das tut, dann kommt einem eine faszinierende Geschichte entgegen. Wir haben es mit der ersten charismatischen Erneuerungsbewegung zu tun, die da stattfindet.
Ja, das ist eine spannende These.
Vielleicht noch ganz kurz. Das Christentum im 1. Jahrhundert ist eine Bewegung, die innerhalb des Judentums existiert. Man beruft sich quasi für die äußere Organisation auf das Judentum, das ist eine jüdische Bewegung. Und wenn ich einen Priester haben möchte, dann gehe ich an den Tempel, weil dort gibt es Priester. Und dann gibt es einen Hohepriester und dann gibt es auch noch Leviten. Und wenn ich einen Gottesdienst besuchen möchte, dann gehe ich in die nächste Synagoge. Und dort kann ich am Synagogengottesdienst teilnehmen. Also die äußere Struktur ist eine jüdische Struktur. Und jetzt, im 2. Jahrhundert, beginnt diese Abnabelung und jetzt haben die Christen ein Problem. Sie brauchen nämlich Struktur. Man war am Anfang, das ist bei vielen Bewegungen so, dass man am Anfang eine charismatische Bewegung ist. Da gibt es die Apostel, da gibt es Propheten. Paulus beschreibt es hier auch sehr schön, wie er sich eine Gemeinde vorstellt. Und da spielt die charismatische Begabung eine ganz zentrale Rolle. Also das Pfingstereignis, der Heilige Geist und man ist Leib Christi und dann kommt der Heilige Geist und manche sind berufen als Propheten und andere sprechen in Zungen und wieder andere können lehren oder Wunder tun. Aber es ist, die Idee ist ein Pfingstmodell dahinter.
Also sehr dynamische Anfänge.
Ganz genau, sehr dynamisch, sehr charismatisch. Man ist auch noch klein, da braucht es nicht groß Struktur. Jeder kann mittragen. Dass es aber nicht immer ganz einfach ist, das zeigt sich schon am Anfang. Da kommt ein pharisäischer Christenverfolger nach Damaskus, klopft an die Türe einer christlichen Gemeinschaft und sagt, liebe Leute, ich bin euer neuer Apostel. Ja, und dann muss die Gemeinde überlegen, ja, wollen wir diesen Paulus reinlassen oder führt er was Böses im Schilde? Mhm. Und das ist das Problem der Gemeinden ganz am Anfang. Und dann sehr schnell beginnt sich Struktur auszubilden. Mhm. Das macht man schon im Hebräerbrief. Das ist ein bisschen schwierig zu datieren. Noch deutlicher im Clemensbrief. Der erste Clemensbrief ist ein Brief, wo ein Vertreter Gemeinde Rom an die Gemeinde in Ephesus, Ephesus gibt immer Krach, schon Paulus hat mit Krach im Ephesus zu tun, und Clemens schreibt da nochmal einen Brief hin, weil offensichtlich haben junge Leute die Gemeindeleitung in die Wüste geschickt. Was genau passiert ist, ist nicht so klar, aber Clemens reagiert auf das große Problem in dieser Zeit. Und das große Problem in dieser Zeit ist, mit einer charismatischen Gemeindeordnung gibt es nur Krach. Mhm. Weil jeder kann von sich sagen, der Heilige Geist ist in mir. Mhm. Und jetzt müsst ihr das akzeptieren. Und akzeptieren wir oder akzeptieren wir nicht? Und wenn ich alte Texte aus dieser Zeit anschaue, die Dachee beispielsweise, die versucht auch schon eine Lösung zu finden. Ich darf niemanden auf den Kopf zusagen, in dir ist nicht der Heilige Geist. Mhm. Weil es könnte Sünde wie der Heilige Geist sein. Und das Problem ist jetzt aber, die Diache schlägt dann vor, ja, dann bewerten wir die Lebensweise von jemandem. Also die Lebensweise gibt dann Auskunft darüber, ob wirklich der Heilige Geist dahinter steckt oder nicht. Wenn der Prophet Geld für sich verlangt, dann ist er nicht ein richtiger Prophet, also irgendwas. Ja. Aber das ist nur unzulässig, weil es gibt auch Anfang, Mitte des 2. Jahrhunderts, Leute, die sagen, liebe Leute, der Heilige Geist hat mir gesagt, das Alte Testament ist einem bösen Gott. Was mache ich dann? Darf ich dem auf den Kopf zu sagen, das, was du sagst, ist heretisch? Oder ist das Sünde wie den Heiligen Geist? Und Clemens schlägt dann vor, ja, wir brauchen eine Hierarchie, bringt dann die Tradition ins Spiel. Die Tradition ist ein Erbe aus dem Jüdischen. Im Prinzip macht Clemens nichts anderes, als er das alte jüdische Organisationsprinzip auf das Christentum übernimmt. Mhm. Mose gibt die Tradition vor und wir übernehmen die Tradition, geben das von Generation zu Generation weiter. Er adaptiert das auf das Christentum, sagt, ja, die Juden sind schon organisiert mit Hohepriester, Priester und Levit. Und dann finden wir im Neuen Testament ja eben auch schon den Episkopos, den Presbyter und den Diakon, und dann schalten wir das gleich. Mhm. Und dann habe ich ein dreiteiliges Amt. Bei Clemens kommen die charismatischen Begabungen gar nicht mehr vor, die werden rausgestrichen.
Also in der Didache sind sie noch da, aber man versucht Kriterien zu finden, wie geht man damit um. Bei Clemens ist quasi der Schwerpunkt dann auf Institution und Struktur.
Genau, und diese Struktur ist eine Tradition. Bei Clemens ist klar, da kommt Jesus Christus aus dem Himmel, bringt die wahre Lehre mit, und die wird dann von Presbyter zu Presbyter, also vor allem von Episkopos zu Episkopos weitergegeben. So wie im Alten Testament schon der Levit das weitergibt, der Hohepriester das weitergibt, dann habe ich wirklich so ein Traditionsargument. Mhm. Und die charismatische Begabung spielt keine Rolle mehr. Mhm. Und das, was im Montanismus passiert ist, eine Gegenreaktion.
Ja, genau, das wollte ich jetzt fragen.
Ja, genau, ich finde das auch total spannend. Das ist jetzt die Großwetterlage, kirchlich gesehen. Es gab die inhaltliche Abnabelung vom Judentum. Jetzt kommt diese strukturelle Abnabelung, und damit fällt man scheinbar wieder in ein Ungleichgewicht, und jetzt reagiert Montanus darauf.
Ganz genau. Und das Faszinierende an der ganzen Geschichte ist, für die christlichen Gemeinden war das zunächst mal ein Segen. Da kommt eben ein markionitischer Heretiker, und ich darf dem auf den Kopf zu nicht sagen, du bist ein Heretiker, denn das, was du erzählst, kann nicht vom Heiligen Geist sein, und zwar aus internen Kriterien heraus. Oh, ich kann dem sagen, du bist ein Heretiker, ohne die Sünde wieder den Heiligen Geist zu riskieren. Mhm. Und das ist was enorm Wichtiges. Man hat eine äußere Struktur bekommen, und das ist zuerst einmal ein Segen. Mhm. Aber die Folge davon ist, ich treibe den ganzen, eben bei Clemens, du hast gar keine geistigen Ämter mehr. Der Stand in der Gemeinde ist quasi als charismatischer Stand gedeutet. Und auch bei Clemens ganz typisch, so wie bei schon im Alten Testament, der Klerus, da kommt, habe ich schon vergessen zu sagen, da kommt zum ersten Mal das Wort Laie vor. Also okay. Das ist die Erfindung des Laien. Ich habe auf der einen Seite einen Klerus und auf der anderen Seite die Laien. Und genauso wie der Klerus im Alten Testament nur von Männern ausgeübt werden kann, ist bei Clemens auch so. Das können nur noch Männer machen. Und das ist auch an den Stand gebunden, eben Sklaven nicht, Frauen nicht und unversehrt. Mhm. Und beim Montanismus habe ich zum ersten Mal eine Reaktion darauf.
Ich wollte gerade sagen, das ist, also ich weiß nicht viel über den Typen und diese Bewegung. Ich weiß nur, einerseits hat dieser direkte Bezug zum Heiligen Geist eine Rolle gespielt. Montanus und vielleicht auch sein Gefolge hat in Anspruch genommen, dass sie direkt mit dem Heiligen Geist in Beziehung stehen und eben Offenbarung empfangen. Und dann, dass auch die Rolle der Frau eine andere ist bei ihm. Ist das richtig?
Ja, genau. Und da muss man ja auch schon wieder aufpassen. Frauen spielen im frühen Christentum eine zentrale Rolle. Mhm. Wenn man ein bisschen anschaut, Märtyrberichte, da gibt es genauso viele Frauen wie Männer. Und in der montanistischen Bewegung auffallend viele Frauen. Und Frauen spielen auch in Prophetien eine Rolle. Mhm. Und jetzt kommt es jetzt schon, die Gegner sagen sehr schnell, Montanus war ursprünglich ein Kybele-Priester. Und der gibt dann Orakel von sich. Und wenn ich das schon so sage, dann miete ich die ganze Geschichte schon ein. Das ist eine heretische Bewegung, da werden Orakel gesprochen und da gibt es einen heidnischen Priester, der sich als Christ ausgibt, aber es auch gar nicht ist. Mhm. Die Bewegung selbst sagt von sich, wir sind neue Prophetie.
Das ist quasi der Name, den sie sich selbst geben.
Ja, genau. Und da gibt es auch später noch, Epiphanus berichtet, dass das zentrale Anliegen den Bischöfen gegenüber war, ihr müsst den Charismen stattgeben. Wir wollen quasi wieder die Charismen zurück. Wir wollen, dass die auch wieder eine Rolle spielen. Mhm. Und das ist etwas, was bei vielen montanistischen Texten, frühen Texten, eine zentrale Rolle spielt. Mhm. Und es gibt eine ganze Reihe von Texten, wo es nicht so klar ist, gehören die zum Montanismus oder nicht, zum Beispiel die Passio Perpetua et Felicitatis. Da kommt am Anfang ein längerer Abschnitt, nicht nur im Alten Testament gibt es Propheten, es gibt auch jetzt noch Propheten, Prophetinnen. Und dann wird eben Perpetua und Felicitas als eine solche Prophetin vorgestellt. Und man nimmt an, dass diese Texte auch zu dieser Erneuerungsbewegung gehören.
Also irgendwie in diese montanistische Bewegung hineingehen.
Ja, ganz genau. Und zwar eine Selbstermächtigung wieder, wir wollen auch. Mhm, mhm.
Du hast ja vorhin das Problem ein bisschen angedeutet, dass wir vor allem aus quasi Polemik gegen die Montanisten Informationen haben zu ihnen. Können wir aber so ein bisschen skizzieren noch, wer waren da diese Gründer? Es war dieser Montanus und möglicherweise zwei Frauen. Was wissen wir denn sonst? Oder was können wir noch so ein bisschen in Erfahrung bringen? Einfach um die Bewegung ein bisschen zu umreißen.
Dieser Montanus hat um 150 die einen Quellen, um 170 die anderen Quellen angefangen, diese Prophetien von sich zu geben. Mhm. Und schnell viele Bauern, die das toll finden, die ihm gerne zuhören. Die Prophetien, die von überliefert sind, und das ist auch auffällig, nicht heretisch. Obwohl das als Häresie bezeichnet wird, sind zunächst einmal das die Aussagen völlig normale christliche Aussagen. Das erste Orakel, das Montanus zugeschrieben ist, der Mensch ist wie eine Leier und ich bin das Plektrum, sagt der Heilige Geist. Also man macht Musik, der Heilige Geist zupft da auf den Seiten des Menschen, eine charismatische Verzückung, die da erzählt wird. Was auch auffällig ist, ist, dass es ein Aufruf dazu ist, das Christentum ernst zu nehmen.
Ja.
Das ist auch ganz typisch. Wenn ich verhaftet werde, wenn mir der Staat mein Christentum mir vorwirft, dann soll ich dazu stehen. Da auch kommen die Frauen mit hinein, wünscht euch nicht, dass ihr an einem Fieber im Bett stirbt oder bei der Geburt eines Kindes, sondern vielleicht im Martyrium für Christus. Mhm. Das ist so auch eine Prophetie, die da gegeben wird. Zwei Frauen schließen sich dann an, Prisca und Maximilla. Man weiß nicht recht, wie die Hierarchie unter den dreien aussieht. Auch da könnte die spätere Rezeption eine Rolle spielen. Wir sind hier in einer Zeit, wo sehr patriarchal organisiert ist. Dann muss der Mann die Leitung haben und die Frauen drängen sich da auf. Es könnte auch umgekehrt gewesen sein, dass die Frauen wichtiger waren und Montanus dann später dazukommt. Das weiß man nicht so ganz genau. Aber zunächst eine Erneuerungsbewegung innerhalb der Kirche.
Mit einem Schwerpunkt auf Prophetie, also mit Dass diese Prophetie spielt eine Rolle, dass sie irgendwie vom Geist.
Genau, und ernst machen mit dem Christentum. Ja, genau. Und so bereitet sich das dann auch aus. Mit dem Problem aber, die Bischöfe haben das Gefühl, mit denen kann man schnell fertig werden. Es gibt dann öffentliche Dispute und die ziehen den Kürzeren. Und plötzlich gibt es eben Erneuerung, innerhalb der Gemeinden gibt es solche Erneuerungsbewegungen, gibt auch Probleme mit diesen Leuten. Das hängt mit dem Osterfeststreit, gibt es dann auch Probleme. Es gibt Polykrates, ein Bischof in der Zeit, hat Probleme mit diesen Montanisten, die sich dann eben auch als Opposition auftreten. Es gibt Diskussionen darum, und wie geht man dafür damit um. Die Bischöfe beginnen sich dann auch überregional zu treffen, es gehören zu den ältesten Konzilien überhaupt, wegen des Montanismus, und dann überlegt man sich, wie man mit denen umgehen soll.
Ich finde es extrem spannend, irgendwie auf eine Art auch ermutigend, dass anscheinend diese Spannung in der Kirche zwischen Tradition und Struktur und der Institution, die ihre Wichtigkeit hat, und diesen charismatischen Erneuerungsbewegungen, die auch wichtig sind für das Leben der Kirche, dass das nicht erst seit 500 Jahren anscheinend Thema ist, sondern eben von Anfang an irgendwie dazugehört. Vielleicht kommen wir da nochmal später drauf zurück, weil mir da jetzt ganz viel gerade aufgeht, so auch an aktuellem Zeitbezug von Spannungen in der Kirche weltweit. Aber wenn du sagst, die wurden vor allem kritisch betrachtet von der Kirche oder das, was damals eben Kirche war, institutionell und an Struktur und so, war das vor allem der Grund? Man hat diese Gegenbewegung kritisch gesehen, weil sie eine Gegenbewegung war und etwas laut aufgetreten ist? Oder gab es auch inhaltlich theologische Dinge, wo man gesagt hat, na, das ist ganz klar heretisch? Und
zunächst ist es einfach eine Erneuerungsbewegung, die noch nie mal kritisch angeschaut wird. Die Erneuerungsbewegung breitet sich dann sehr schnell aus. Man findet sich spätestens ab den 80er Jahren auch in Rom. Und die römischen Bischöfe finden das erst einmal toll.
Okay.
Da gibt es einen gewissen Proklus, das ist ein älterer Mann, der auch asketisch lebt, nicht verheiratet ist, und der gehört da an, und das finden eigentlich alle zunächst einmal toll.
Also die sagen, und das ist toll, die machen ernst, die meinen es wirklich.
Die meinen es wirklich ernst, und es gibt Bischöfe, sagt Tertullian sagt das, die dem Montanismus positiv zugeneigt sind. Man nimmt an, dass es Kallist ist, man kennt Kallist Bischof von den Katakomben her, der findet die Montanisten zunächst einmal toll. Aber dann kommt aus Kleinasien die Nachricht, dass ganze Gemeinden unter die Kontrolle von Montanisten geraten sind und dass es jetzt da Streit gibt. Und dann beginnt man auch in Rom darüber zu diskutieren, inwieweit funktioniert es mit dieser Erneuerungsbewegung und wo beginnt das problematisch zu werden. Mhm. Und dann kommt ein gewisser Praxias aus Kleinasien, der auf der einen Seite eben erzählt, ganze Gemeinden seien jetzt unter die Kontrolle von Montanisten geraten, und auf der anderen Seite ist ein Heretiker, man kann es nicht anders sagen, denn der lehrt nämlich, dass Jesus ist Gott, und als er gekreuzigt wurde, ist Gott Vater selbst gekreuzigt worden, ist ein Patripassianist.
Also dass Gott Vater selbst am Kreuz mitgelitten hat.
Weil wenn Jesus Gott ist, dann ist ja Gott gekreuzigt worden.
Ja.
Ein Patripassianist. Ja. Und Tertullian, der selbst dieser Erneuerungsbewegung nahesteht, also diesem Montanismus nahesteht, weil er ein eher rigoros eingestellter Mensch ist, hat ein Buch geschrieben gegen Praxias und sagt, Praxias hat für den Teufel zwei Aufgaben erledigt. Er hat den Heiligen Geist aus Rom ausgetrieben und den Vater gekreuzigt. Das ist so, also, ich mag jetzt Tertullian sehr, der bringt die Sache immer schön auf den Punkt. Aber wichtig ist halt, es ist zur Zeit, als Tertullian sich dieser Bewegung nahe fühlt, eine Erneuerungsbewegung, die gerade dabei ist, heretisch zu werden. Und zwar nicht, was sie lehrt, sondern wie sie lebt. Und das ist auch etwas, was man später immer wieder findet. Die wollen ernst machen und werfen den anderen quasi Lauheit vor. Das macht Tertullian auch gerne. Ihr seid die Lauen und wir meinen es ernst. Und da habe ich eigentlich zwei Bewegungen, die sich kreuzen. Auf der einen Seite eben die Montanisten, die den anderen vorwerfen, ihr seid nur so Halbchristen, meint es ja nicht ernst. Und auf der anderen Seite die anderen, die finden, ja, aber ihr verachtet unsere Strukturen.
Und dann, übertreibt, ihr seid...
Ja, genau, ihr übertreibt. Okay. Und dann findet ein Separierungsprozess statt, der Jahrzehnte, vielleicht sogar ein Jahrhundert dauert, wo die Montanisten an den Rand gedrängt werden und dann aus der Kirche heraustreten, also gedrängt werden, und sich dann anfangen, selbst Strukturen zu geben. Und dann habe ich plötzlich im 4. Jahrhundert eine eigene montanistische Kirche mit eigenen Sakramenten und eigener Hierarchie, wie das halt auch oft der Fall ist. Mhm. Also beginnt als Erneuerungsbewegung und wird dann quasi zu einer heretischen Bewegung und ausgeschieden.
Aber nicht, weil sie komische Lehren vertraten über die Person oder das Werk Jesu, christologisch gesehen. Das waren eher, also paradoxerweise eher diejenigen, die die Montanisten kritisiert haben.
So und ist es, ganz genau.
Das waren die Leute mit den komischen christologischen Lehren.
Das geht noch weiter, man kann das jetzt für protestantische Ohren müssen vielleicht jetzt weghören, aber die Gegner der Montanisten gehen sogar so weit zu sagen, weil die Montanisten das himmlische Jerusalem betonen und die charismatische Begabung betonen, sollten wir aus unserem Kanon das Johannesevangelium und die Apokalypse streichen.
Weil die so gefährlich
sind. Weil die so gefährlich sind, weil die Montanisten sich darauf berufen. Krass, also heretische geht es nicht mehr, aber das sind die, die sich dann eben dann durchsetzen werden.
Ja, spannend. Ich will auch ganz kurz fragen, also wenn du sagst, eben heretisch nicht bezogen auf theologische Inhalte, sondern auf den Lebensstil, hat das vor allem diese kirchenpolitische Dimension gehabt, weil sie sich gegen die Strukturen gestellt haben und das so viel Dynamik entwickelt hat? Oder gab es Gebetspraktiken oder irgendwie so, wo man gesagt hat, das ist doch irgendwie implizit theologisch merkwürdig oder so?
Wir sind im zweiten Jahrhundert halt auch in einer Zeit, wo die Gnosis stark ist, wo es viel Heresie gibt. Und da kommt eigentlich so eine brave Erneuerungsbewegung, die theologisch nicht auffällig ist und auch theologisch nicht auffällig sein will, ganz gelegen. Was dann aber zum Problematischen führt, ist auf der einen Seite diese rigorose Askese und dann gibt es eine Offenbarung, die man, ich glaube, Priska zuschreibt, oder Maximilian, ich weiß nicht mehr welche Frau, die hat eine Vision, wo man wird jetzt auch eine Schülerin von den beiden zugeschrieben, wie der Stand ist, weiß ich nicht, aber die Vision lautet so, dass Jesus zu ihr kommt, und zwar in Gestalt einer Frau, und verkündet, dass das himmlische Jerusalem in Pepuzza im Zentrum der Bewegung wiederkommen wird. Pepuzza, muss ich erklären, ist ein kleines phrygisches Nest. Als ich noch studiert habe, wusste man noch nicht, wo das liegt. Und das hat man inzwischen gefunden. Das ist ein völlig ärmliches Bauerndorf irgendwo im hinteren Phrygien, im Ulubey-Tal, wo die Leute in Wohnhöhlen leben. Und man konnte das da identifizieren, weil das dann auch Zentrum der montanistischen Bewegung blieb. Mhm. Und eben da kommt Jesus wieder und da wird sein himmlisches Jerusalem wieder aufgebaut. Also dieser Chiliasmus, diese Idee mit dem tausendjährigen Reich, Jesus kommt wieder, all diese Dinge werden da zum ersten Mal durchgespielt. Okay. Und das war noch nicht klar, dass das problematisch ist, aber wegen des Montanismus wird dann die Kirche immunisiert. Und das ist auch auffällig, diese Fragen von wann kommt Jesus wieder, in einem katholischen Studium, in einem katholischen Kontext, diese Frage spielt überhaupt keine Rolle. Wenn wir mit Katholiken zu tun haben und die Reformierten dann kommen oder Evangelikale kommen und sagen, ja, aber dann und dann kommt Jesus wieder und dann gibt es eine Entrückung. Die Katholiken schauen ein bisschen komisch, weil das haben sie in der Regel noch nie gehört und kann man sich irgendwo auch nicht vorstellen. Weil diese Geschichte mit dem Montanismus hat die Kirche derart immunisiert gegen alle diese chiliastischen Vorstellungen, dass es einfach mal tot ist.
Und wenn, würde man das eher symbolisch deuten, aber sicher nicht mit einem definitiven Zeitpunkt.
Oder ja, ganz Termin, genau. So. Und das ist auch etwas, das dann in der Reformation wieder neu gespielt wird, weil man irgendwo vergessen hat, dass das alles schon mal da war und alles in die Katastrophe geführt hat. Mhm. Aber eben, das musste dann zuerst gemacht werden. Was auch auffällt ist, innerhalb von dieser montanistischen Bewegung, es gibt nach wie vor viele Frauen, die damit beitragen und diese charismatische Begabung spielt eine zentrale Rolle. Es gibt in der Mitte des 3. Jahrhunderts einen Bischof, Firmilian, der schreibt an Cyprian von Karthago einen Brief und erwähnt, dass es Frauen gibt, die Gottesdienst feiern. Auch wahrscheinlich mit einem montanistischen Hintergrund, das wird nicht so genau gesagt. Er sagt, dass die liturgisch und dogmatisch alles korrekt machen. Aber es sind halt Frauen. Und darum muss es ganz schlimm sein. Und der spielt dann auch, ein Diakon hat sich denen angeschlossen. Das muss der Teufel sein, der da sein Handwerk treibt, sein Böses. Aber er kann inhaltlich, liturgisch nichts vorwerfen. Aber es ist halt eine Frau. Und darum geht das nicht. Mhm. Und das ist ganz typisch für diese Bewegung.
Also, und das nimmt man an, das ist tatsächlich so, dass sie eigene Strukturen und auch eigene Ämter ein bisschen sich herausgebildet haben bei den Montanisten und Frauen. Hatten da quasi definitiv eine andere Rolle, eine prominentere Rolle.
Das lässt sich so auch nicht sagen, weil in den ersten Zeiten haben wir natürlich Frauen. Männer und Frauen nehmen am Gottesdienst teil, im Unterschied zum Judentum beispielsweise oder dann später zum Islam. Natürlich nehmen Männer und Frauen am Gottesdienst teil, sind bei der Eucharistie anwesend. Und dann führt Clemens aber seine Hierarchie ein, in Analogieschluss zum Judentum, und dann gibt es keine Frauen mehr. Aber es braucht halt auch ein paar Jahrzehnte, bis sich dieses System durchsetzt. Und dann keine Frauen mehr. Aber innerhalb des Montanismus haben wir noch Frauen. Und dieses Problem mit den Frauen, das ist etwas, was das Christentum noch lange begleiten wird. Man kann nicht einfach sagen, Montanisten haben Frauen und die Katholiken haben das nicht. Sondern natürlich spielen die Märtyrerinnen, Diakoninnen nach wie vor eine Rolle. Mhm. Und es musste sich zuerst durchsetzen, wie das jetzt funktionieren soll. Und welche Rolle Frauen spielen sollen. Auch die Frage jetzt, waren das jetzt montanistische Priesterinnen oder nicht? Selbst das Wort Priester ist schwierig anzuwenden. Da hat halt eine Frau Eucharistie gefeiert. Ob sie sich selbst als Priesterin sieht, weil das Wort Priester ist letztlich wieder auf Clemens zurückzuführen und setzt eine Institutionalisierung voraus, die offensichtlich die Montanisten nicht machen oder sich weigern zu machen und die sich vielleicht in der Zeit auch so noch gar nicht durchgesetzt hat. Also diese auch Frage nach, da die Montanisten und hier die Katholiken, ist ganz schwierig zu sagen, ab wann das wirklich so ist. Eben, es ist zunächst eine Erneuerungsbewegung, dann wird die ganze Geschichte schief, weil wir sind die Wahren und das sind die Lauen und umgekehrt, die machen uns alles kaputt. Und, ja, und dann hast du das Problem, dann beginnt ein Prozess, wo die langsam aus der Kirche rausgedrängt werden und sie sind lange nicht so ganz klar, gehören die jetzt noch dazu, gehören sie nicht dazu, und irgendwann ist der Schritt vollzogen, dann beginnen die selbst Strukturen zu etablieren und haben dann auch ihre eigene Theologie und existieren dann auch als solche noch ziemlich lange. Es gibt bis mindestens ins 8. Jahrhundert Montanisten, obwohl sie heftigst verfolgt worden sind. Also was halt auffällig ist, ist, dass der Montanismus der Struktur von Clemens auch erst richtig zum Durchbruch verhilft. Also gerade weil die eine charismatische Erneuerung machen, verhilft das der Struktur zum endgültigen Durchbruch. Seht, wir haben ja nötig, dass wir Struktur haben. Und dann beginnt ein Spiel, das die Kirchengeschichte durch all die Jahrhunderte begleitet. Wenn ich viel Charismatik habe, muss ich es mit Struktur ausgleichen. Aber wenn ich viel Struktur habe, dann treibt es den Geist aus. Und das ruft dann irgendwann wieder eine charismatische Erneuerung hervor, die dann wieder chaotisch wird und dann braucht es wieder Struktur, um das auszutarieren. Und dann habe ich so ein Gegengewicht und eigentlich kann man sagen, ab dem Montanismus habe ich alle 50, 100 Jahre mindestens irgendwo eine charismatische Erneuerung, die das Christentum durchknetet.
Neu aufmischt.
Ja, genau. Genau. Und es ist auch ganz typisch, dass je mehr Charisma irgendwo ist, desto mehr Struktur braucht es, und das auch, lässt sich auch bei den Montanisten schon zeigen. Weil sie so charismatisch sind, brauchen sie viel Struktur, um das auszugleichen.
Also, ja. Das heißt, wie bewertest du den Montanismus? War das kirchengeschichtlich ein wichtiges Korrektiv am Anfang, das Ding ins Leben gerufen hat? War auch wichtig dann für die Ausbildung oder die Durchsetzung von Struktur? Oder waren das doch Heretiker?
Ich glaube, es ist beides. Es ist eine Bewegung, die man jetzt katholischerseits im 19. und 20. Jahrhundert sehr schön zeigt. Da machst du mit dem ersten Vatikanum nur Struktur und Papst ist unfehlbar, wenn er da seine Dogmen verkündet, und nur Struktur. Und die Folge davon ist eine tote Kirche, zumindest geistlich tot. Und dann braucht es eine charismatische Neuerung. Dann kommt das zweite Vatikanum, machen alles anders und wieder sehr viel mehr Charisma. Und dann kommen wieder welche und sagen, das war jetzt ein bisschen zu viel Charisma, jetzt brauchen wir wieder einen Backslash. Und das pendelt sich dann so hin und her. Und das ist etwas, was man wirklich von den Anfängen an beobachten kann. Und das auch auffällt, es gibt manchmal eine Neuerungsbewegung, im Mönchtum ist so ein Beispiel, wo es gelingt, den charismatischen Aufbruch so zu gestalten, dass beide Formen gestärkt werden. Also wo es irgendeine Symphonie gibt zwischen Struktur und Erneuerung. Und das sind meistens Glanzzeiten der Kirche. Aber leider eher rar.
Ja, spannend. Damit können wir das vielleicht in Bezug setzen zur heutigen Zeit. Also du hast gesagt, einerseits wurden die komisch beäugt, weil die so radikal gelebt haben und asketisch gelebt haben. Da sind mir die Puritaner in den Kopf gekommen, so der linke oder der radikale Flügel der Reformation, die dann so nach England geschwappt sind. Aus denen sind die Methodisten entstanden, John Wesley wurde, das war ja ein spöttischer Name, weil er an der Uni in seinem Studentenkreis so radikal gelebt hat und so methodisch seine Heiligung vorantreiben wollte, dass er als Holy Club oder als eben als Methodisten beschimpft wurde und dann hat er den Namen genommen. Es hat mich an den Pietismus in Deutschland erinnert, die Herrenhuter und genau, also es gibt ja
plus dann auch dann quasi amerikanische Strömungen, die diese Naherwartung wieder aufleben lassen und wirklich sagen, irgendwie vielleicht sind die USA das neue Jerusalem oder was auch immer, aber einfach sagen, dass wirklich sagen, wir müssen radikal sein, weil es könnte jetzt dann bald die Zeit sein.
Ja, voll. Genau, ich glaube, um 1620 rum sind dann die Puritaner ja so nach damals noch New England, dann ja, in die US rüber, mit diesem Selbstverständnis von, wir sind messianische Nation sozusagen. Mhm. Also total spannend, da sehe ich ganz viele Parallelen. Ja, was können wir davon lernen oder wie können wir das in Bezug zueinander setzen? Waren die Montanisten die ersten evangelikalen Charismatiker? Oder?
Da würde ich so nicht sagen. Es ist ja beides problematisch. Wenn du eine Gruppe hast innerhalb der Kirche, die den anderen explizit oder implizit vorwirft, ihr seid nicht wirklich richtig. Ihr steht nicht um 6 auf, um 2 Stunden stille Zeit zu machen und fastet nicht 40 Tage vor, irgend sowas. Das ist ja etwas, das in vielen Kirchen zu beobachten ist. Das ist ein Problem. Und das andere gegenseitig auch, also wie gehe ich mit so einer Bewegung um und wie gelingt es, eine Kirche zu sein, die sich auf der einen Seite die offen genug und beweglich genug ist, um solche Bewegungen drinnen zu halten, gegebenenfalls auch zu korrigieren, wenn sie mit komischen Ideen kommt, wie eben im Papazur kommt das Himmelreich wieder, das dann irgendwo auch einzumitten und auf der anderen Seite das dennoch zuzulassen, auch in all dem, was gut ist, das finde ich ist eine enorme Herausforderung.
Würdest du sagen, das Zweite Vatikanum war dafür eigentlich ein gutes Beispiel? Ich glaube, also in Amerika ist dann ja auch oder von Amerika wieder nach Europa, wenn ich mich richtig erinnere, das Catholic Charismatic Renewal rübergeschwappt und 1975 hat der Papst das dann, meine ich, offiziell in der katholischen Kirche willkommen geheißen. Würdest du sagen, das war so eigentlich so ein gutes Jahrzehnt, wo das irgendwie in der katholischen Kirche zusammengekommen ist, die Struktur, die Institution und das Dynamische?
Ich glaube, der Hauptpunkt ist zu sehen, Kirchengeschichte ist eine lebendige Geschichte. Und es gibt nicht einfach eine Lösung und dann habe ich die und dann funktioniert es, sondern es ist immer ein Auf und Ab. Und was die Kirchengeschichte zeigt, ist, wenn ich viel Heiligen Geist habe, dann droht das chaotisch zu werden, das kann chaotisch werden, dann wird das mit Struktur ausgeglichen. Und wenn ich Struktur habe, zu viel Struktur habe, dann habe ich zu wenig Heiligen Geist und dann wird das auch wieder ausgeglichen. Und das ist ein Hin und Her. Und das wird, glaube ich, so laut, weil das lebt und lebendig ist, gibt es nicht einfach jetzt eine saubere Lösung, wie viel Struktur und wie viel Heiligen Geist, und dann habe ich das ein für alle Mal geklärt, sondern es ist immer ein Auf und Ab. Und es gibt einfach Zeiten, da bewegt sich geistlich nicht so viel, und es gibt Zeiten, wo ein großer Aufbruch ist. Und dann hängt es an den Kirchen, die Strukturen so zu gestalten und die Charismen so zu gestalten, dass beides möglich ist und dass diese Lebendigkeit gegeben ist. Also diese Idee des Semper Reformanda finde ich enorm hilfreich in dem Punkt. Es gibt nicht einfach eine Ein-für-alle-Lösung.
Ja, dieses Auf und Ab könnte dann ja auch so der gesunde Herzschlag von einer pulsierenden Kirche sein.
Sehr schönes Beispiel. Ja, genau, das gefällt mir gut.
Also ich würde sagen, es gibt nicht die Lösung, aber was ist vielleicht eine Haltung, die man als Kirche kultivieren könnte im Umgang mit diesen beiden Polen oder die wir in der Kirche und in der Kirchengeschichte feststellen. Was wäre es da? Zu schauen, dass beides seinen Platz hat und dass wir nicht verknöchern in den Strukturen und...
Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Ich stelle mir immer die Kirchgemeinde von Damaskus vor und dann klopft eben unser Christenverfolger, der Pharisäer, da an die Tür und gibt sich als neuer Apostel aus. Und dieses Beispiel kommt mir auch in den Sinn, wenn in den 60er Jahren, 68, eine brave Gemeinde, alle mit Anzug und Krawatte da, und dann klopft ein langhaariger Hippie an die Tür und will in die Gemeinde aufgenommen werden, weil er ein Bekehrungserlebnis hatte. Und heute habe ich das Umgekehrte, wo die langhaarigen Hippies die Gemeinde stellen und dann klopft ein eher konservativ ausschauender mit Krawatte und Anzug an die Tür und will eingelassen werden. Ich glaube, das Problem habe ich immer. Und die Größe zu haben, dass der Heilige Geist an ganz unvorstellbaren Orten Dinge tut und Kirche für alle da sein muss. Mhm. Das finde ich, aber das sagt sich sehr viel einfacher, als wie es dann in Realität umgesetzt wird. Wo ziehe ich die Grenzen? Was geht dann eben nicht mehr? Das ist enorm schwierig.
Aber mir hilft es irgendwie zu hören, dass das seit dem 2. Jahrhundert dazugehört zu unserer Kirchengeschichte, unserer Familiengeschichte, weltweite Kirche. Das hilft mir irgendwie ein bisschen rauszuzoomen, dass es nicht jetzt im Moment um alles geht und ich muss gegen die streiten, die eine ganz andere Spiritualität haben oder theologisch irgendwo anders stehen, sondern natürlich müssen wir uns auf das einigen, was die Tradition uns auch als Bekenntnis mitgibt und was formuliert wurde, so als gemeinsame Mitte. Die Ränder, an denen man irgendwie übers Ziel hinausschießt, die sind auch klar formuliert. Und dann gehört es aber dazu, dass wir miteinander ringen um so eine kreative Treue, dass die Dinge, dass wir Christus treu sind und das kreativ immer wieder neu ausleben dürfen.
Und das Bild vom Anklopfen, das gefällt mir schon irgendwie. Und irgendwie verbunden mit der Sehnsucht und der Hoffnung, dass wenn ich mich in diese Position finde und ich merke, es klopft jemand an, dann auch irgendwie die Größe habe, das zuzulassen, zuzuhören und schauen, was ist denn das und wer ist denn das und was für ein Geist atmet diese Bewegung, die hier anklopft oder das gefällt mir sehr gut.
Und dass der Heilige Geist an unvorstellbaren Orten wirkt, auch das zeigen ja die Erneuerungsbewegungen der letzten 500 Jahre und vielleicht auch in unvorstellbaren Menschen oder auf mir weniger liebe Art.
In diesem kleinen Pepuza, was hast du gesagt, diesem phrygischen Nest.
Ja, genau.
Da geschieht etwas. Wer weiß, wo als nächstes etwas geschieht.
Ja, genau.
Lieber Gregor, ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du uns hineingeführt hast in diese spezielle Bewegung.
Sehr
und
gerne.
Auch irgendwie uns auch einen neuen Blick für die Gegenwart und die Bewegung der Gegenwart geschenkt hast. Danke, das war richtig spannend.
Ja, vielen Dank.
Gerne.